Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 129 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Nach langen Wochen seit dem Abgang von Andreas Schicker ist es endlich soweit. Habemus Sportchef. Sturm präsentierte am Donnerstagvormittag Michael Parensen als neuen Geschäftsführer Sport. Bei der Vorstellung des 38-Jährigen hat die Öffentlichkeit schon einmal einen Eindruck davon bekommen, wie der Schicker-Nachfolger so denkt und arbeitet. Darüber sprechen wir natürlich und wir haben uns auch mit Präsident Christian Jauch über die Bestellung des neuen Geschäftsführers unterhalten. Bekanntermaßen ist ja auch der Trainer unlängst in Richtung Hoppenheim abhanden gekommen. Interimistisch folgt Zweiercoach Jürgen Säumel Christian Ilzer nach. Wie er seine Rolle sieht, wie seine Co-Trainer Michael Madl und Sagan Duran im Team Platz finden und ob aus seiner interimistischen Rolle vielleicht auch eine Dauerlösung werden könnte, haben wir den Neo-Chefcoach persönlich gefragt. Und nicht zuletzt hat Sturm tatsächlich Geld von der Politik bekommen. 4,8 Millionen Euro schießt das Land Steiermark zum neuen Trainingszentrum dazu. 7 bis 8 Millionen kommen von Sturm selbst. Was damit jetzt alles umgesetzt wird und wie die Pläne im Detail aussehen, erörtern wir in dieser Episode ebenfalls. Und für alle, die jetzt zu Recht sagen, war da nicht eigentlich ein anderes Thema geplant für diese Woche bei Black FM? Ja, stimmt. Ursprünglich hätten wir ja vorgehabt, in dieser Woche mit Leon Grgic zu sprechen. Das war aber leider aus terminlichen Gründen dann in dieser Woche nicht möglich, aber es wird in der kommenden Woche nachgeholt. Gut, starten wir also in diese Ausgabe von Black FM und wir tun das in folgender Besetzung. Ich begrüße den 12-Meter-Kolumnisten und Serienbuchautor Jürgen Bucher. Hallo Jürgen.
Grüß Gott.
Und mein Name ist Andreas Terler und wir legen direkt los mit Volume 129 von
Black FM.
Bevor wir zu den Shoutouts schreiten, gleich noch einmal der Hinweis für euch, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch tun. Wir freuen uns wirklich über jede Spende von euch. Ihr findet alle Infos dazu auf www.blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Und es ist einmal Zeit, auch namentlich zu erwähnen, alle, die das unlängst getan haben, wie zum Beispiel Markus, Josef, Markus, Vanessa, Elmar, Kai, Alexander, Thomas, Florian, Elisabeth, Lukas, Kevin und noch viele, viele mehr. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und damit kommen wir auch gleich zu den Shoutouts, Jürgen. Und da beginnen wir an diesem Donnerstag, an dem wir auch aufnehmen.
Wir beginnen am heutigen Aufnahmetag Vormittag, eben bei der Präsentation von Michael Parensen. Viele haben sich gewundert oder gar geärgert, dass die Präsentation des neuen Sportchefs nicht live gestreamt wurde. Und wir haben natürlich versucht herauszufinden, warum das der Fall war. Sturm meldet dazu, die Unterschrift des neuen Sportchefs wäre erst Mittwoch um 21.30 Uhr unter das Dokument gesetzt worden. Das hätte einen zeitlichen Rahmen bedeutet, der die technische Realisierung so eines Streams nicht wirklich unterstützt hätte. Die Wahrscheinlichkeit der technischen Probleme wurde da erwähnt und so weiter. Außerdem wurde gemeldet, dass es nicht sehr gut angenommen wird, wenn Livestreams online gestellt werden und das Re-Live zur Verfügung stellen eigentlich immer besser funktionieren würde. Und der Pressesprecher Haller hat eben darauf verwiesen, dass es einen extremen Zeitdruck gegeben hätte, dass das Kommunikationsteam da hat und das alles in kürzester Zeit auf die Beine zu stellen. Da ging es um Fotos im Stadion und um alle möglichen anderen Dinge, die zum Vorbereiten waren. Wir haben da mit den Leuten einen durchaus emotionalen und intensiven Austausch gehabt, weil wir uns zuerst natürlich auch, muss man sich selber bei der Nase nehmen, einmal sehr aufgeregt haben, dass das nicht funktioniert hat oder dass das nicht getan wurde. Dann natürlich aber auch nachgefragt haben und da ein bisschen auch einfangen ließen wieder. Fazit ist aus dieser ganzen Geschichte für uns gewesen, nach diesem Austausch und nach mehreren Gesprächen, dass der Verein und die beteiligten Personen, die in der Kommunikation arbeiten, da ziemlich am Limit sind und durchaus, Opfer ist kein schönes Wort, aber darunter leiden, dass die interne Wertschätzung und Kommunikation nicht unbedingt optimal verläuft. Da ist der Informationsfluss, glaube ich, nicht immer optimal. Da werden Leute sehr oft irgendwie sehr kurzfristig vor vollendete Tatsachen gestellt und so weiter. Vielleicht könnte der Club, um den es hier geht, unser SK Sturm, wo der Präsident uns immer wieder erklärt, es gibt zweistellige Millionenbeträge, die mittlerweile veranlagt werden durch die großen Einnahmen der letzten Zeit, sich ein bisschen Gedanken machen, dass die Manpower in so wichtigen Bereichen auch wichtig wäre. Und vielleicht kann man sich ja dazu durchringen, angesichts dieser Ereignisse jetzt vielleicht auch ein bisschen investieren und ein bisschen Unterstützung für diese so wichtige Abteilung im Verein zur Verfügung stellen. Ich glaube, die Medien, vor allem die Fans, die Mitarbeiterinnen in der Kommunikationsabteilung, alle im Paket würden sich, glaube ich, recht herzlich dafür bedanken. Und ich denke, das wäre wohl finanziell auch drinnen, oder?
Ja, das glaube ich auch. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ja, also wir haben schon den einen oder anderen verärgerten Kommentar gesehen im Verlauf des Vormittags, die da schon verwundert waren, inklusive uns. Also es waren jetzt nicht nur wir. Aber ja, das Teil oder das Problem ist Teil eines größeren Ganzen, wie wir ja auch schon seit längerer Zeit immer wieder mitkriegen über den einen oder anderen, der so mit uns redet.
Genau, und vielleicht ist es, wenn ein Verein Führungspersönlichkeiten in sich hat, die nicht in der Lage sind, ein vernünftiges Ticketing zu organisieren, wenn ein Verein da ist, wo man sehr stolz drauf ist, wie viel Kohle man gerade hat und so weiter, wo es Infrastruktur- und Sicherheitsabteilung gibt, die offenbar als Einzelboje oft funktioniert und da durchaus auch kritisiert wird und so weiter und so fort. Wenn diese ganze Führungsmannschaft immer wieder dadurch auffällt, dass man ganz viele Dinge nicht hinkriegt, Merchandising wäre da auch noch zu erwähnen, vielleicht sollte man sich zumindest überlegen, wie man die organisatorisch und projektarbeitenden Menschen besser unterstützt, vielleicht durch die eine oder andere Verstärkung.
Genau. So viel zu diesem Punkt. Es gibt noch einen zweiten, relativ aktuellen Punkt, wo der Anlass vorher schon ein bisschen länger zurückliegt.
Genau. Es geht um das berühmt-berüchtigte November-Derby aus dem Jahr 23, wo jetzt die Staatsanwaltschaft mit den ersten Anklagen fertig ist. Da hätten wir wieder anzumerken, dass der moralinsaure Ton der kleinen Zeitung uns jedes Mal wieder sauer aufstößt, wo es um den Pädagogen geht, als wäre der Leibhaftige auf gewisse Schüler losgelassen worden, nur weil er da bei diesen Dingen dabei war und so weiter und so fort. Jedenfalls wollte man das noch anmerken, dass uns das nicht gefällt. Jedenfalls wurden 4 oder 5, habe jetzt vergessen, Personen angeklagt rund um dieses Derby, wo der Fanshop überfallen wurde und dann durchaus andere Dinge noch passiert sind. Wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Und im Zuge dessen wurde auch vermeldet, dass der damalige Vorsänger auch angeklagt wird für seine zugegebenermaßen nicht sehr geschickte Ansprache in der Kurm. Und dazu hätten wir, glaube ich, oder hätte ich zumindest zu sagen, ja, war nicht die schlaueste Aktion seines Lebens wahrscheinlich, aber ihn dementsprechend anzuklagen, ist vielleicht doch mit Kanonen auf Spatz zu schießen. Ich weiß nicht, wie man das mehrheitlich sieht, aber ich sehe es so.
Ja, in dem konkreten Fall wahrscheinlich echt ein bisschen zu viel des Guten, aber da lässt man ja anscheinend keinen aus. Bei allem, was da vorgefallen ist damals. Einen dritten Punkt haben wir auch noch. Da geht es um unser wunderbares Dauerthema Stadion, und zwar um die Machbarkeitsstudie. Da hat es an diesem Donnerstag einen Bericht auf meinbezirk.at gegeben, wo drinnen stand, wie so der Zeitplan bis zu dieser Machbarkeitsstudie aussieht. Und es schaut wohl so aus, dass da in der kommenden Woche eine Arbeitsgruppe mit 12 Personen startet, wo Sturm dabei ist, der GRK dabei ist, die Stadionverwaltung, die städtischen Planungs- und Bauabteilungen, verschiedene Ämter und auch Fachberater, und der Austausch dort findet dann einmal pro Monat statt. Könnte jetzt vielleicht öfter sein, aber ich weiß nicht. Das Ziel des Ganzen ist ja wohl, das Stadion auszubauen auf maximal 23.000 Zuschauer, steht in diesem Bericht, mit einem Hospitality-Bereich von bis zu 2.000 Besucherinnen und Besucher. Und bis Ende 2024 erfolgt die Sichtung und die Zusammenstellung aller notwendigen Grundlagen, heißt es da von der Stadtbaudirektion. Und bis Mai kommenden Jahres wird man dann das Grobkonzept überarbeiten und die Gutachten aufstellen und eine Kostenaufstellung auch einbringen. Und so der Zeitplan hält, steht auch extra noch dabei, will man im Juni nächsten Jahres diese Machbarkeitsstudie präsentieren. Jürgen, wie viel gibst du darauf, dass dieser Zeitplan hält?
Ich hatte Angst vor dieser Frage. ich weiß es nicht. Mir wurde ja irgendwann einmal erklärt, jetzt im Zuge dieser ganzen Stadiongeschichten, dass wenn dieser Zeitplan nicht hält, das mit diesem im Budget vorsehen und budgetieren schwierig wird. Also man ist, wenn man es tatsächlich ernst meint, dazu gezwungen, diesen Zeitplan einzuhalten. Wenn man es nicht tut, ist es der nächste Nackenschlag mehr oder weniger in dieser Geschichte, dass man es doch nicht ernst nimmt. Ich will jetzt mal glauben, dass man es zumindest so ernst nimmt, dass man sich an diesen Zeitplan hält.
Ja, wir werden die betroffenen Personen darauf festnageln in den kommenden Wochen und Monaten, dass es so sein wird. Dann kommen wir zum ersten großen Punkt, der neue Sportchef. Am Donnerstag war es eben in Liebenau soweit. Michael Parensen wurde als neuer Sportchef des SK Sturm vorgestellt. Der Westfale war als Spieler im Nachwuchs bei Paderborn, bei Dortmund aktiv, dann auch für Köln und dann von 2009 bis 2020 für Union Berlin. Er hat 249 Einsätze für die Köpenicker zu Buche stehen und war als hauptsächlich Innenverteidiger, aber auch ja, quasi Defensiv-Allrounder auch immerhin achtmal erfolgreich als Torschütze und hat 18 Tore vorbereitet und er steht auf Platz 5 der Rekordspieler von Union Berlin, was ja durchaus beachtlich ist. Und nach seinem Karriereende als Spieler ist er direkt ins Management gewechselt, war der Assistent der Geschäftsführung und von Juli 22 bis April diesen Jahres technischer Direktor. Dann ist aber eine überraschende Trennung passiert und der Fanliebling Parensen hat den Verein verlassen müssen. Ihm sind damals durchaus Ambitionen nachgesagt worden, selbst Geschäftsführer zu werden und Oliver Runert nachzufolgen. Diesen Job hat aber dann Horst Held, auch kein Unbekannter beim SK Sturm, letztlich übernommen. Der Präsident Dirk Zingler hat damals gemeint, man hat unterschiedliche Vorstellungen über die Fortsetzung des gemeinsamen Weges gehabt. Wegen dieser Kündigung hat Parensen seinen ehemaligen Arbeitgeber auch geklagt. Da geht es jetzt um eine Kündigungsschutzklage, wie der Kicker berichtet hat. Das Verfahren läuft noch. Es geht da wie so oft ums liebe Geld. Aber was man auch heute an diesem Donnerstag gesehen hat, dass man ihn bei Union immer noch schätzt, weil die Social Media Abteilung von Union Berlin hat gleich auf die Postings des SK Sturm reagiert und dem Micha, wie sie ihn dort nennen, gleich alles Gute für seinen neuen Job in Graz gewünscht. Wir werden natürlich demnächst auch mit Parensen selbst in Kontakt treten und mit ihm ausführlicher sprechen. Unmittelbar nach der Pressekonferenz hat der Jürgen aber mit Christian Jauch gesprochen und ihn über die Beweggründe der Entscheidung für Parensen befragt.
Was waren die ausschlaggebenden Gründe, sich mit Michael Parensen zusammenzutun?
Schau, wir haben gewusst, dass unsere sportlichen Protagonisten begehrt sind, nicht nur die Spieler, sondern auch der Trainer, der Sportdirektor. Die waren jetzt 4,5, beim Andi fast 5 Jahre bei uns. Das ist eigentlich länger, als man hätte vermuten können. Aber wir haben halt beide noch eine Mission vor sich gehabt, die sie abschließen wollten. Daher war irgendwann klar, dass sie den nächsten Schritt in eine der Top 5 Ligen machen werden. Ich glaube, das hat dann niemanden überrascht. Das, was überraschend war, war natürlich der Zeitpunkt. Daher haben wir immer schon uns auf die Situation vorbereitet. Wir haben eine Art Schattenkader, nicht nur bei den Spielern, sondern auch, was wichtige Positionen betrifft. Da ist er schon länger oben gewesen. Das heißt, wir kennen den Parensen einerseits, hat der Andi mit ihm schon zu tun gehabt, direkt, was Spieler betraf. Auch, glaube ich, einmal den Trainer. Wir haben halt einen Kriterienkatalog eingerichtet mit einem Drei-Phasen-Modell. Zuerst haben wir uns die Kandidaten angeschaut in der Analyse, dann haben wir die Interviews geführt. Dann gab es das Finalgespräch. Wir sind von Parensen überzeugt.
Er sagt, wenn ich das jetzt richtig zusammengesucht habe, schnell in der letzten halben Stunde, im Prinzip, dass er die Arbeit von Schicker sehr schätzt, dass er den Stil von Sturm sehr schätzt, diese Arbeit grundsätzlich fortsetzen möchte, die bis jetzt getan wurde. Wo liegen aus deiner Sicht seine eigenen Impulse, die er bringt?
Du, er hat darauf hingewiesen, dass er diese Spielphilosophie, die Kultur von Sturm Graz positiv sieht, dass ihn das angesprochen hat. Das war wichtig für ihn. Und die Entscheidung für Sturm Graz, für sein Herz zu treffen, er ist schon einer, wo man sagen muss, als Westfale von Dortmund über Köln, dann 16 Jahre bei Union Berlin, zeigt auch von Treue, zeigt schon, dass er ein Typus ist, der zu einem Verein passt, wo so viel Leidenschaft, wo die Fans eine große Rolle spielen. und er sich ja dort auch menschlich, glaube ich, entsprechend positiv darstellen konnte, kompetent ist er so und so. Ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Jeder hat natürlich auch innerhalb, sage ich einmal, einer gemeinsamen Spielphilosophie trotzdem individuelle Themen, die er einbringt. Ich glaube, das wird man einfach sehen, die Entwicklung der nächsten Jahre, hoffentlich, dass er auch lang bei uns bleibt, weil das ist ein Zeichen dafür, dass er einen guten Job macht, wird man sicher sagen, und die Frage dann also 100% beantworten zu können. Jeder hat irgendetwas, was ihn individuell auszeichnet, und ich glaube, er hat viele Eigenschaften, die so herausragend sind, dass er einen Fußabdruck hinterlassen wird.
Ich würde sagen, oder ich würde meinen, seine ersten Aufgaben sind Trainer und Suche des technischen Direktors. Siehst du das auch so?
Du, er will den Verein kennenlernen. Ich glaube, wir alle Protagonisten jetzt einmal in ein Gespräch bringen, damit er sagt, überhaupt einmal ein Gefühl zu kriegen, was brauchen wir, ja? Wo können wir uns verbessern, was fehlt. Aber die beiden Positionen sind sicher mit Abstand die wichtigsten Fragen, die jetzt am Beginn zu beantworten sind.
Bis wann willst du oder bis wann wollt ihr diese Entscheidungen gefällt haben?
Du, die Frage bitte direkt an ihn stellen. Jetzt möchte ich einmal mit Ruhe und Kraft und Überzeugung den Jürgen Säumel und sein Top-Team arbeiten lassen. Ich glaube, man muss auch ein bisschen die Realität sehen. Wir haben einen Großteil, sage ich einmal, wenn man sich anschaut, die Analyse, das Scouting, Tormann-Trainer etc. bei uns nach wie vor. Also ist jetzt nicht das passiert, was ich manchmal gelesen habe. Und wenn er ein Bild hat, wird er, sage ich mal, im Winter nach Beendigung der 5 Spiele sicher einmal die erste Analyse treffen. Und er hat natürlich auch Kandidaten im Kopf, das habe ich auch abgefragt. Aber er hat sich auch jedes Spiel der zweiten Mannschaft, er hat dort, wo es ein Streaming gegeben hat, auch die Youth League angeschaut. Er ist vom Jürgen Säumel überzeugt und positiv. Jetzt muss man schauen, was in diesen 5 Spielen rauskommt. Aber er hat natürlich auch die Aufgabe, die beste Entscheidung zu treffen.
Aber es ist jetzt, wie ich das höre und in den letzten Tagen auch vernommen habe, nicht ausgeschlossen, dass Säumel da mitmischt im Rennen um den Cheftrainer.
Ja, sicher. Sonst hätte man hier nicht auch das Vertrauen geschenkt. Ja. Also ich würde mich freuen, wenn es ihm gelänge, nach den 5 Spielen unseren neuen Geschäftsführer Sport zu überzeugen, dass er der richtige Mann ist. Jetzt müssen wir ihn einmal in Ruhe arbeiten lassen. Ich glaube, die Frage gehört dann beantwortet, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Jetzt gilt die volle Unterstützung, die Jürgen, sein Team, und bitte auch nicht vergessen, die Mannschaft, die ist intakt, die ist hungrig, die ist überzeugt, und die Güte ist auch jetzt in die nächsten Spiele zu bringen, bestens vorbereitet.
Ja, Christian Jauck, also im Gespräch mit Jürgen Pucher, auch auf der Management-Ebene spricht er da von einem Schattenkader, und Parensen war ein Teil dieses Schattenkaders. Außerdem erklärt Jauck, dass man sich schon lange ausgetauscht hat, und für mich, ganz ehrlich, klang es so, als ob der seit Tag 1 der Suche in der Pole Position für diese Position war. Und was ich mir jetzt dann frage, ist natürlich, warum hat es trotzdem so lange gedauert, um ihn zu präsentieren? Hast du eine Antwort drauf?
Ich habe keine konkrete Antwort drauf. Ich glaube einfach, dass man da einen sehr langfristigen Prozess gemacht hat, weil man irgendwie der Meinung war, dass man sie eh nicht beeilen muss, weil in dieser Zwischenphase der Saison das nicht so eilt. Ich glaube, dass das, wenn ehrenamtliche Funktionäre, die was anderes auch machen müssen, solche Projekte hauptverantworten, wie der Christian Jauck, dann ist das einfach nicht so zügig möglich, wie wenn man das macht als hauptberuflicher irgendwas Leiter. Ich würde es einmal so festmachen. Ich glaube, das mit dem Schattenkader ist natürlich Andi Schicker Duktus, das hat er sich dort abgeschaut. Und ich bin da ziemlich relativ sicher, dass das einer der Vorschläge von Andi Schicker war von Anfang an, dass man diesen Mann beobachten soll. Weil ich glaube, dass das nicht sonst so früh schon alles da gewesen wäre, weil so schnell hätte, glaube ich, Jauck und Co. mit seinem Vorstand sich nicht ein Bild machen können über die Kandidaten, die wirklich in Frage kommen. Also ich glaube, dass wir da schon eine Andi Schicker-Empfehlung auch geerbt haben. Ohne das jetzt genau zu wissen, werden wir nur herausfinden, aber ich glaube das.
Ja, Jauch hat es in irgendeinem Interview auch mehr oder weniger zugegeben, weil man mit Parenzen ja durchaus in Kontakt war, unter anderem zu Christian Ilzer, weil er dürfte Chris Ilzer einmal auch zur Union Berlin holen wollen, also wollte ihn offensichtlich mal zur Union Berlin holen, vor rund einem Jahr, ist ja auch durchgeklungen, hat, glaube ich, auch heute bei der PK gesagt. Und auch der eine oder andere Spieler des SK Sturm war wohl auch im Gespräch bei Union Berlin. Also da merkt man, dass man sich schon länger ganz gut kennt. Was jetzt wichtig wird für Parenzen, ist die Suche nach einem technischen Direktor und auch nach einem Trainer, wobei er sich da relativ klar festgelegt hat, nämlich, dass Jürgen Säumer diesen Job bis Winter einmal macht und man sich dann die Situation neu anschaut. Aber er hat ja auch zugegeben, er hat natürlich den einen oder anderen Kandidaten im Kopf, aber wichtig wird wahrscheinlich deshalb sein, die Position des technischen Direktors relativ schnell zu besetzen, oder?
Ja, wie wir das intern halt schon diskutiert haben, er braucht ja auch in Graz eine Base, die seine Vertrauten sind, weil er hat ja gar niemanden mitgebracht bis jetzt. Das heißt, er kommt völlig allein, geht in eine Geschäftsstelle, wo alle anderen schon da waren. Und ein Kompagnon oder ein Paul Beiduch, wie es Andi Schicker hatte, den wird er brauchen, auch um sich mit ihm, mit einer Art Sparringpartner im Verein auszutauschen, bis er sich seine eigenen Geschichten im Verein selbst gesucht hat, mit wem er wie umgehen kann oder will. Weil sonst ist er möglicherweise bald recht allein auf weiter Flur. Also ich glaube, er wird sehr, sehr schnell danach trachten, jemanden zu holen, der mit ihm da gemeinsam am Werk ist. Und trainertechnisch ist es halt so, natürlich wird er eigene Vorstellungen haben, eigene Kandidaten haben. Jauch sagt auch, das ist die Entscheidung von Parenzen. Also zumindest tut er so, als würde er sich nicht einmischen, lässt aber momentan in jedem Gespräch mit wem auch immer wissen, wie sehr es ihm gefiele, wenn Jürgen Säumel erfolgreich wäre mit seinem Team. Also ich glaube, der Präsident hätte eine Lieblingsvariante, wie das ausgeht, nämlich mit dem interimistischen Trainer ins Frühjahr zu gehen.
Würde er dann wohl wieder von einer Erfindung sprechen?
Ja, selbstverständlich. Darum geht es immer, glaube ich, in erster Linie, dass er das dann als erstes gesagt hätte und dann sein restliches Leben sagen würde, dass ihm das eingefallen ist, so wie es bei Andi Schicker war, wo er einfach keinen anderen Sportdirektor gefunden hat und dann den genommen hat und einen Zufallstreffer des Jahrhunderts gelandet hat damit. Und ich glaube, das hat ihm gefallen und das gefiel ihm dann, glaube ich, wieder.
Ja, umso wichtiger eben, dass Parenzen da relativ schnell ins Tun kommt, da in Ruhe arbeiten kann und ja, wie du sagst, gleich mal sich mit dem technischen, in der Person des technischen Direktors, da einen Verbündeten ins Boot holt. Aber trotzdem ist diese Trainerfrage wahrscheinlich nicht so einfach zu beurteilen, weil man hat jetzt in der Liga 3 Spiele gegen 3 Gegner, die jetzt nicht am ersten Blick die allergrößten Herausforderungen sind. In der Champions League hat man bis jetzt alle Spiele verloren, also erwartet man auch da nichts. Also rein von den Ergebnissen her stehen wahrscheinlich die Chancen für Jürgen Säumer gar nicht schlecht, weil wenn er jetzt die 3 Ligaspiele gewinnt, dann hat er wahrscheinlich schon gar nicht so schlechte Karten.
Ja, die Auslosung ist jetzt nicht unbedingt gegen ihn. Wenn er in der Liga gewinnt und eventueller Zufallstreffer in der Champions League gelingt, dann wäre es schon recht schwer zu argumentieren, dass man ihn wieder wegtut, oder? Also ich glaube, dass er nicht die schlechtesten Karten im Ärmel hat gerade. Ja. Das eine oder andere Ass hat er jetzt im Ärmel, der Jürgen Säumel.
Die Frage stellt sich natürlich trotzdem noch erstens, welche potenziellen anderen Kandidaten gibt es? Beschäftigt man sich mit dem österreichischen Trainermarkt? Klammer auf, Gerald Scheiblehner, Klammer zu.
Da hat mir der Christian Jauch ja schon vor der Bestellung von Parenzen einmal durchklingen lassen, dass man mit der, wie stark Scheiblehner zum Beispiel in der medialen Wahrnehmung stattgefunden hat rund um Sturm, inklusive Ausstiegsklausel, die er hätte und so weiter. So stark wäre es im Verein gar nie gewesen, hieß es da. Also keine Ahnung, ob man den massiv tatsächlich am Schirm hat. Die Blau-Weiß-Freunde, die ich hier in Wien habe, sind sehr froh, dass es offenbar nicht so ein großes Thema ist, weil die würden ihn natürlich sehr gerne behalten. Schauen wir mal.
Ja, die Frage ist dann trotzdem.
Immer noch eine spannende Lösung, aber.
Ja, erstens das würde ich auch finden. Zweitens, woher käme dann diese Ausstiegsklausel für einen Verein? Wenn er dann anscheinend, woran knüpft, ist die geknüpft? Oder wie ist die entstanden, ist dann die Frage, oder?
Vielleicht hat er sich das mit seinem Trauzeugen Chris Ilzer ausgemacht, dass er sich das, also quasi das mache ich da schon, lasst er das einmal in den Vertrag reinschreiben. Das kriegen wir schon hin, wenn ich gehe.
Ja.
Das funktioniert doch nicht und das war umsonst, werden wir sehen.
Ja, Oder vielleicht spielt jetzt auch rein, dass Chris Ilzer und Christian Jauch gar nicht so im Guten auseinandergegangen sind? Man weiß es nicht.
Ja, es gab ja die eine oder andere Auseinandersetzung, wie schon bei der letzten Sendung besprochen, mit der Causa Angela, weil der Chris halt gerne gehabt hätte, dass der gleich mitkommt und es ihm verweigert wurde. Da gab es einen Disput zum Ende. Aber ich glaube, dass man insgesamt trotzdem nicht unfreundschaftlich auseinandergegangen ist, würde ich meinen zumindest. Mhm. Aber wie jetzt eine Frage an dich als Fußball- und Sportexperten. Ist es tatsächlich ein schlechter Move, mit einem erfolgreichen Interimstrainer Säumel und einem durchaus fachlich kompetenten Team Duran und Madl das ganze Ding weiterzumachen, angesichts der ganzen Tatsache, dass die vielleicht eh das ganze Werken schon gut kennen, oder ist es das nicht? Ich bin mir nicht sicher, was ich da glauben soll.
Also ich halte das Trainerteam der Zweier, das sie da jetzt übernommen hat, für kein schlechtes, und sie haben es jetzt auch bewiesen im Verlauf dieser Herbstsaison, dass sie eine gute Arbeit leisten können, und Jürgen Säumel sicher auch diese Anlaufzeit vielleicht Anfang des Jahres noch gebraucht hat in der alten Saison. Im Endeffekt wird es auch ein bisschen drauf rauslaufen, wie die mit Parenzen zusammenarbeiten können, inwiefern das gut funktioniert, wie der Austausch da ist, und auch die Kompetenzverteilung. Wir werden später noch drüber reden, wie die jetzt ausschaut im Trainerteam. Die ist ja dann doch, wenn man es jetzt mit dem alten Trainerteam vergleicht, dann ein bisschen andere. Und man muss natürlich auch sich überlegen, wie man dann die anderen Teams besetzt, weil das darf man natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Die Zweier und natürlich auch nicht die Besetzung des Frauenteams. Von dem her, ich glaube, man muss diese restlichen Herbstrunden abwarten und dann wirklich sich die Situation nochmal gesondert anschauen. Es ist jetzt schwer zu sagen.
Dann leiten wir mal über zum Kapitel der neue Trainer, oder?
Ja, wobei, ganz kurz müssen wir, glaube ich, davor noch besprechen, was für einen Eindruck Michael Parenzen gemacht hat bei dieser PK. Stimmt, jetzt haben
wir zu weit voran.
Er selbst hatte ganz klar betont, den eingeschlagenen Weg fortsetzen zu wollen, weil er sich voll und ganz mit der Philosophie, die bei Sturm herrscht, identifizieren kann. Sehr interessant und ja, sympathisch war auch, dass er sich durchaus schon lange mit Sturm auseinandersetzt. Er hat auch erzählt, dass er sehr viele Spiele, zwar noch keines live, aber sehr viele sich im Fernsehen live oder real life angeschaut hat, auch Spiele der Zweier. Das klingt alles so, dass es in die richtige Richtung geht, weil er den Weg fortsetzen will, den er davor schon eingeschlagen hat, oder?
Ja, hat jedenfalls einmal einen sympathischen Auftritt hingelegt bei der Präsentation, finde ich. Da gibt es gar nichts zu meckern. Dass er jetzt natürlich nicht sagen kann, er macht was komplett anderes, wenn er ein komplett erfolgreiches Team übernimmt, ist auch klar. Die Frage ist halt eh, das haben wir ja versucht, ihn ja auch zu fragen, was er an eigenen Impulsen mitbringt. Das wird sich dann eben weisen in den nächsten Wochen, wo er da Schwerpunkte setzt und wo tatsächlich Unterschiede sind zur vorigen Führungspersönlichkeit. Das wird interessant zu beobachten sein, vor allem für uns. Und inwiefern das dann auch Auswirkungen hat auf das, dass der Verein irgendwie anders dasteht oder andere Dinge tut. Da bin ich schon sehr neugierig drauf. Aber grundsätzlich, wo er herkommt, Traditionsverein, fanlastige Vereine, keine Hoffenheims dieser Welt und so weiter, wo er sein Leben verbracht hat, ist schon einmal nicht der schlechteste Einstiegs, die schlechtesten Einstiegsvoraussetzungen, sagen wir so. Also das, glaube ich, ist schon jemand, der vom Profil her und vom Auftritt her passen könnte,
ja, zu Sturm. Ja, die Fennähe hat er auch betont, dass ihm das besonders am Herzen liegt. Und wie gesagt, wenn man ein bisschen recherchiert, war der doch sehr beliebt bei Union Berlin und auch bei den Fans. Und wie sehr er sich mit Sturm schon beschäftigt hat, zeigt auch ein Punkt, den er dann ganz klar schon als Problemfeld oder sagen wir Potenzialfeld erkannt hat, nämlich die Durchlässigkeit vom Nachwuchs zur Kampfmannschaft. Das hat er schon auch ganz klar definiert, dass man da durchaus Raum nach oben hat oder Luft nach oben hat.
Ja, das ist ja eine Baustelle, die Andi Schicker unverrichteter Dinge zurückgelassen hat, weil das ging sie dann nicht mehr aus. Dass man wieder eine eigene Akademie anstrebt, war ja immer auf seiner Liste. Die Frage ist, ob Parenzen diesen Ball aufnimmt und weiterspielt und dass man tatsächlich diesen Zugang weiterverfolgt, sich wieder eine eigene Sturmakademie zu gönnen in absehbarer Zeit. Wäre ganz gut, finde ich, oder wäre ein gutes Projekt für den neuen Sportdirektor da, ein bisschen auf die Tube zu drücken, weil das wäre natürlich schon auch nochmal ein schönes Zusatzasset, wenn wir so, muss ja nicht gleich wie bei Barcelona sein, aber zumindest ein bisschen was selber entwickeln und dann auch nach oben bringen, was ja tatsächlich kaum passiert ist in den letzten Jahren.
Ja, über das Trainingszentrum reden wir später noch, jetzt aber tatsächlich zum neuen, zumindest einmal Interimstrainer. Jürgen Säumel übernimmt nämlich zumindest bis zur Winterpause das Training der ersten Mannschaft von Sturm. Ihm stehen Michael Madl und Sargun Duran zur Seite. Der frühere Kapitän der Schwarzen und bisherige Zweiertrainer hat seine erste Trainingswoche jetzt bald hinter sich und seinen ersten Einsatz gegen Austria Klagenfurt am Samstag in Liebenau vor sich. Wie seine ersten Eindrücke sind, wie er sich anfühlt, statt gegen Lafnitz auf der Bank zu sitzen, auf einmal beim regierenden Meister zu coachen und bald Champions League als Trainer zu schnuppern und ob er überhaupt jetzt an einigen Schrauben drehen wird oder überhaupt alles beim Alten lässt, das hat der Jürgen, den Neo-Chefübungsleiter, gefragt.
Hallo Jürgen, zum Einstieg in diese ganze Geschichte jetzt. Wie groß ist der Flash für dich, dass du jetzt nicht gegen Lafnitz und den FAC coachen wirst, sondern Trainer des regierenden Meisters und in der Champions League auf der Bank sitzen wirst?
Ja, die Vorfreude ist riesengroß. Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die hungrig ist, die leidenschaftlich ist, die fokussiert ist. Hab's aber auch, oder mag es bei Sturm 2 auch sehr, sehr gern. Wie gesagt, ich bin sehr gern Fußballtrainer, ich mache den Job sehr, sehr gern. Für mich ist das nicht irgendwie ein Beruf, sondern eine Leidenschaft. Und klar, die Mannschaft ist intakt, zieht voll mit und deswegen macht es sehr viel Spaß und die Vorfreude auf Samstag ist riesig.
Du bist jetzt in deiner ersten Trainingswoche, seit Christian Ilzer weg ist. Eine Reihe von Spielern sind gar nicht da, weil sie bei Nationalteams sind. Was ist trotz allem der Eindruck von dieser ersten Trainingswoche? Wie fühlt sich das an? Wie wirkt das auf dich jetzt angesichts dieses doch großen Umbruchs, der passiert ist?
Ja, auch da sehr positiver Eindruck. Es hat sich alles das bestätigt, was ich vorab beobachtet habe, nämlich eine intakte Mannschaft, die sehr erfolgreich spielt, die sehr fokussiert ist, die sehr ehrgeizig ist. Das hat sich jetzt auch bestätigt. Trainingsleistungen waren wirklich ordentlich. Wie gesagt, es ist etwas schwierig, weil sehr viele Spieler noch weg waren. Der Kitty kommt zum Beispiel erst morgen zurück, der Deutsche kommt erst morgen zurück, um nur einige zu nennen. Und genau, wir haben die Woche so versucht zu priorisieren, dass wir am Samstag am Punkt da sind und genau. Und das soll alles Entscheidende sein, dass wir am Samstag eine Top-Leistung abliefern.
Kurzer Kader-Sidestep noch. Es scheint, dass Mani Zakaria auch wieder von Null beginnt und eventuell wieder eine Gelegenheit hat, da in der ersten Fuß zu fassen. Wo steht er bei dir im Stürmer-Ranking? Ist das tatsächlich ein Thema oder war das ein bisschen eine Mediengeschichte?
Nein, also so ein Trainerwechsel bewirkt dann, dass wir jetzt nicht sagen bei Null, aber es gilt natürlich das Leistungsprinzip und der Mani hat es bei Sturm 2 sehr, sehr gut gemacht. Hat die Partie, meine Partie geführt, ist voranmarschiert. Aber Fakt ist auch, dass die Spieler, die es bei den Profis in letzter Zeit gemacht haben, sehr, sehr gut gemacht haben, sehr erfolgreich gespielt haben, guten Eindruck jetzt auch hinterlassen haben und jetzt haben wir einfach noch zwei Trainingseinheiten bis Samstag. Ich werde das genau beobachten und die finale Entscheidung wird dann am Samstag fallen.
Ganz blöd gefragt, wirst du für Austria Klagenfurt am Samstag überhaupt irgendwas Wesentliches verändern oder wäre das ja eventuell gar keine gute Idee, eine eingespielte, funktionierende Truppe jetzt gleich irgendwie ein bisschen umzubauen, oder? Ist das nicht eher gescheiter, man lässt das einmal laufen, so wie es jetzt gelaufen ist?
Genau, also wenn man als neuer Trainer irgendwo hinkommt, macht man ja eine Ist-Zustand-Analyse und die haben wir natürlich auch gemacht und Fakt ist auch, dass bei Sturm in der Vergangenheit oder in den letzten Spielen oder im ganzen Herbst jetzt auch schon sehr, sehr viel gut gelaufen ist, sehr, sehr viel positiv gelaufen ist. Der Vorteil ist auch, dass wir die gleiche Spielidee haben, eine Durchgängigkeit haben im Verein. Das hat natürlich riesengroße Vorteil, ohne dass ich jetzt jemanden kopieren möchte, aber Spielidee ist gleich, Abläufe sind ähnlich. Natürlich hat jeder Trainer seine Nuancen, die er anders haben möchte, aber grundsätzlich werden natürlich viel beibelassen. Ja.
Ihr wart ja in letzter Zeit beim Training immer schon wieder dabei, oder? Nachdem sie abgezeichnet hat, dass es diesen Wechsel gibt. Inwiefern hat diese Übergabe stattgefunden? Gab es da viele Gespräche oder gab es da einen Datenaustausch oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, also es war immer gleich der Austausch. Seit dem ersten Tag, seitdem ich angefangen habe bei Sturm, war so, dass wir im engen Kontakt waren. Wir haben uns auch im Frühjahr, vor dem Frühjahr noch mehr Trainingseinheiten angeschaut. Waren im ständigen Austausch mit dem Chris Ilse und mit seinem Trainerteam. Das heißt, wie gesagt, es gibt da eine einheitliche Spielidee im ganzen Verein. Die haben wir auch bei Sturm 2 auch durchgezogen und deswegen war das jetzt in letzter Zeit nicht irgendwie mehr oder weniger, sondern eigentlich so, wie es immer war, nämlich ein sehr, sehr guter Austausch.
Du übernimmst die Aufgabe des Cheftrainers und bist gemeinsam mit Michi Madl und Sagan Duran am Werk sozusagen. Wer hat da genau welche Rolle im Team?
Ja, die Aufgabenverteilung ist so, dass natürlich ich die Richtung vorgebe, ich muss die Marschroute vorgeben, aber es ist natürlich so, dass wir ein sehr funktionierendes Trainerteam haben, wo jeder seine Abläufe kennt, jeder seine, wo ich auch genau weiß um die Stärken von jedem Einzelnen. Wie gesagt, ich habe ein funktionierendes Trainerteam, wo der Michi Mal und ich sehr aus der Praxis kommen. Der Sag und Duran die analytische Komponente noch dazu bringt, beziehungsweise auch einen gewissen theoretischen Teil auch, aber auch da ist es so, dass das Betreuerteam rund ums Team, sprich die Videoanalysten, ja da geblieben sind, der Marco Angela ist da geblieben, die beiden Spielanalysten sind da geblieben, also die Expertise ist riesig, Dormantrainer ist da geblieben, Entwicklungstrainer ist da geblieben, also es gibt eine Kontinuität, genau, und aus der Expertise und auf den Wiesen kann ich auch ausschöpfen und über das bin ich sehr dankbar.
Stichwort Marco Angela, du hast gerade angesprochen, er bleibt nur noch kurz, oder? Er bleibt bis zur Winterpause, sehr zum Unmut von Chris Ilzer, wie er mir noch erzählt hat. Warum ist er so wichtig, dass er noch bleiben muss, obwohl er eigentlich doch dann wechseln wird? Warum ist dieser Übergang wichtig, dass Marco Angela noch ein paar Wochen da bleibt?
Ja, grundsätzlich wäre über jeden Mitarbeiter glücklich gewesen, der noch länger da bleibt, weil wie gesagt in letzter Zeit im Trainerteam, im Betreuerteam, im ganzen Staff einfach hervorragende Arbeit geleistet worden ist. Konditionstrainer oder Datenanalyst, was der Marco ja beides macht, ist deswegen so wichtig, weil der Fußball halt extrem athletisch geworden ist, dass nicht irgendwas auf Zufall passiert, sondern harte Arbeit dahinter steckt. Und der Marco verbindet für mich beides, nämlich er ist menschlich top und fachlich top und solche Leute findet man natürlich schwer. Und jetzt schauen wir einfach, dass wir in den nächsten Wochen gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich sind, dass dann ein guter Übergang ist. Wir haben auch mit dem Eli Heschel, mit dem ich jetzt bei den Amateuren zusammengearbeitet habe, einen sehr, sehr engen Austausch, dass da ein fließender Übergang ist. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh über das Trainerteam und über das ganze Betreuerteam. Und da ist ein richtig guter Zug drin. Und über das Fachwissen braucht man gar nicht diskutieren.
Sehr bald, nachdem bekannt wurde, dass du das interimistisch zumindest jetzt einmal übernehmen wirst, gab es dann die Geschichten dazu und die Mutmaßungen und also Andeutungen von Christian Jauch, dass aus dieser Bestellung auch eine Dauerlösung werden könnte. Wie siehst du diese Dinge, die da kolportiert werden?
Über das mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken. Ich bin voll fokussiert. Das Wichtigste sind die Spiele, das Wichtigste ist die Mannschaft. Da möchte man erfolgreich sein, aber klar ist es, bin ein junger Trainer, ich bin ein ehrgeiziger Trainer und ich möchte mich natürlich für weitere Aufgaben empfehlen, für höhere Aufgaben empfehlen, aber wie gesagt, Fokus liegt auf der Mannschaft. Ich werde die Richtung vorgeben und das oberste Ziel ist natürlich mit der Mannschaft erfolgreich sein und Spiele zu gewinnen.
Ich höre dadurch oder ich verstehe das so, dass du dich mit den Ergebnissen dieser vier Spiele, die du jetzt wahrscheinlich auf der Bank sitzen wirst, empfehlen möchtest. Wenn es denn doch nicht wird, gehst du ganz normal zurück zu Zweier und bist auch dort froh.
Ja, klar, also ich habe mir gesagt, ich bin erstens einmal leidenschaftlich gern Fußballtrainer, mir macht der Job irrsinnig Spaß. Ich habe mit Sturm 2 auch ein bisschen was aufbauen dürfen jetzt und die Mannschaft ist mir auch sehr ans Herz gewachsen und deswegen ist mir das auch ein Anliegen. Aber wie gesagt, jetzt ist einmal der Fokus aufs Spiel am Samstag. Wir haben morgen Matchtag -2, das heißt, zwei Tage vor dem Spiel, dann haben wir das Abschlusstraining, da wollen wir voll fokussiert sein, Gegenanalyse wird noch stattfinden, genau, und dann werden wir mal Klagenfurt in Angriff nehmen und alles Weitere wird man noch nicht sehen.
Gut, dann nur das Beste für den Auftakt am Samstag gegen Klagenfurt und ich schätze, danke. Wir hören uns vor Weihnachten sicher nochmal.
Danke, ja, und wie gesagt, die Vorfreude ist groß, es wird das letzte Heimspiel in Liebenau sein, ich freue mich auf die Atmosphäre, ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen werden und die Mannschaft gebührend so unterstützt, wie sie es in der Vergangenheit da macht, und ich freue mich einfach auf die Atmosphäre im Stadion.
Soweit also das Gespräch von Jürgen oder zwischen Jürgen und Jürgen. Ein Thema dabei war natürlich, was jetzt da unter Fans sehr breit diskutiert wird. Er hat natürlich sehr lobende Worte für Manpreet Zakaria gefunden, hat gesagt, er hat das Team, also die Zweier, angeführt und ist da vorangegangen. Aber man wird erst sehen, ob das jetzt für ihn bedeutet, dass er bei der Einser sofort wieder eine Chance kriegt und andocken kann. Was ist denn da dein Gefühl?
Ja, es dürfte zumindest der Draht von Säumel zu Zakaria besser sein als der von Schicker und Ilzer zu Zakaria, so wie das ausschaut. Also da gibt es, glaube ich, mehr Wertschätzung und da muss er ihm natürlich auch ein Stück weit dankbar sein, weil er schon viel dazu beigetragen hat, dass die Zweier jetzt so gut dasteht zum Zeitpunkt, wo Säumel sie jetzt einmal übergeben hat. Also wenn sie irgendwie was aufdrängt oder wenn irgendeine Verletzung passiert, ist er sicher wieder ein Kandidat eventuell. Ich muss dazu aber sagen, dass mir lieber wäre oder dass ich es bevorzugen würde, wenn ein anderer aus seiner Zweiermannschaft mehr Spielzeit oben bekäme, und das ist Leon Krigic, einer unserer nächsten Gäste. Weil das ist natürlich sowohl aus Entwicklungsperspektive für den Spieler, aus finanzieller Perspektive für den Verein und so weiter viel, viel wichtiger, dass der mal eine Spielpraxis kriegt, als der, wo der Vertrag im Sommer ausläuft. Also, und der auch auf die 30 zugeht und nicht U21-Teamspieler ist und sogar nur U19 spielen darf, theoretisch, oder?
Gutes Stichwort. U19 hat ja jetzt gerade in dieser zu Ende gehenden Länderspielpause Qualifikation für die Europameisterschaft gespielt. Leon Krügic war mit dabei und hat wieder zweimal getroffen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also ist auch da nicht nur gesetzt, sondern auch sehr erfolgreich. Bin gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, zumindest, dass er in einem Ligaspiel möglicherweise auch von Beginn an dem Leon Krügic die Chance gibt. Ich habe es irgendwie im Gespür, dass er das irgendwann machen wird in den kommenden drei Runden.
Aufgrund der sehr vielen anstehenden Spiele bis Weihnachten in sehr kurzer Zeit wäre es ja auch nicht ganz unsinnvoll, das mal zu versuchen, oder?
Absolut.
Kurze ÖFB-Klammer noch, der Präsident hat heute hingewiesen an unserem Aufnahmetag, könnte man da kurz einstreuen.
Ja, also man wundert sich, dass lange bei Sturm nichts weitergeht in anderen Fußballverbänden oder bei anderen Fußballthemen ist noch viel mehr die Kacke am Dampfen, könnte man sagen, und jetzt ist das endgültig implodiert an diesem Donnerstag und der Präsident haut den Hut drauf, wieder einmal.
Ja, war eine sogenannte Bombe, die da heute noch geplatzt ist.
Aber solche News vom ÖFB überraschen mich gar nicht mehr so. Also das ist dann auch irgendwie so, es hat so Zyklen und da alle paar Jahre ist es dann wieder mal so weit. Und ich glaube ja, dass durchaus konstruktiv versucht wurde, was weiterzuentwickeln, aber ja, man muss halt dann doch gegen ein Präsidium ankämpfen, das glaubt, sehr viel Ahnung zu haben, und da ist man dann sehr schnell auf verlorenen Posten, wie das auch bei Klaus Mitterdorfer anscheinend jetzt der Fall ist.
Du weißt, wovon du sprichst, als ehemals im Sold dieses Verbandes stehender Mensch.
Ja, lange war es nicht so, und ja, man zieht durch seine Lehren aus einer gewissen Zeit. Aber ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Es ist ja auch zeitgleich an diesem Donnerstag oder fast zeitgleich mit dem Rücktritt von Mitterdorfer Georg Pangl zurückgetreten als burgenländischer Verbandschef. Und das legt er jetzt wohl nahe, dass der dann wohl nach Wien übersiedelt und da eine Rolle übernimmt. Wobei er ja anscheinend immer gesagt hat, er will das nicht auf ehrenamtlicher Basis machen. Also müsste es dann doch irgendeine Art von Umstrukturierung geben.
Klingt so. Und so wie ich Georg Pangl als Bundesliga-Chef kennengelernt habe, ist er zumindest ein sehr ambitionierter Mann in diesen Belangen und auch international in Europa recht gut vernetzt. merkwürdiger Mensch trotzdem, sehr, sehr merkwürdig sogar, vor allem in so Zeiten der Corona-Pandemie hat er sich da sehr hervorgetan durch Merkwürdigkeiten, aber Fußballmanager technisch in Verbänden hat er durchaus seine Spuren hinterlassen, schon in Österreich und anderswo. Hm.
Zeitgleich gibt es immer noch das Thema mit Ralf Rangnick, der, mit dem er sich, mit dem hat er sich sehr auch verscherzt, der Klaus Mitterdorfer in den letzten Wochen. Auch keine einfache Persönlichkeit. Also es wird auch im Österreichischen Fußballbund in den nächsten Wochen und Monaten nicht langweilig werden.
Wo man zu Mitterdorfers Verteidigung, um den ÖFB-Kreis jetzt zu schließen, sagen muss, dass Ralf Rangnick noch überall, wo er war, mit irgendwem irgendwelche Probleme gehabt hat. Also das muss man möglicherweise von beiden Seiten betrachten.
Ja, also er ist sich seiner Position und seiner Macht, glaube ich, durchaus bewusst, in der er sich befindet. Die Spieler hat er auch hinter sich, die rücken ja auch schon mittlerweile aus für ihn. Also ja, einfach ist es nicht für einen ÖFB-Präsidenten. Schließen wir diese Klammer und kommen zurück zum SK Sturm und zum Trainerteam. Du hast ja mit Jürgen Säumel auch darüber geredet, wie das jetzt ausschaut im Trainerteam. Also er und Michi Madl sind ja jetzt schon seit geraumer Zeit ein Trainer gespannt. Sagan Duran ist jetzt noch dazugekommen, hat Jürgen Säumel gesagt, natürlich eher vor allem von der analytischen Seite ein echter Taktikfachmann. Grundsätzlich decken die drei relativ viel ab, oder?
Es ist jedenfalls weniger hierarchisch, als es im Team Ilzer war, weil der Chris Ilzer war schon der unumschränkte Superboss, glaube ich, in diesem Trainerteam. Und der Dominik Deutschl und der Uwe Hölzl sowieso als Maskottchen eher so Zuarbeiter, die, ich glaube, dann finale Entscheidungen wenige getroffen haben. Ich glaube, dass bei Säumel, Madl und Duran die Augenhöhe weit etablierter ist und dass man auf die gegenseitige Expertise durchaus auch angewiesen ist, würde ich mal sagen. Weil ich glaube, Sagan Duran hat da einseitig seine Qualitäten in taktischer Aufbereitung von Matchplänen und so weiter. Säumel und Madl werden in der Zweier so ein relativ egalitäres Verhältnis im Coaching haben, würde ich das jetzt einmal einschätzen. Und wie wir es auch berichtet gekriegt haben, wie das Coaching dort läuft, hat Madl, glaube ich, eine recht gewichtige Rolle gehabt in den letzten Wochen. Also ich glaube, das wird schon ein Triumvirat, das da jetzt auf der Bank sitzt, wo das Wort der Co's mehr zählt, als es vorher war, was ja nicht schlecht sein muss. Mhm.
Ja, ich kann mich noch erinnern an das Youth League-Spiel gegen Brügge, bei dem ich ja damals war, und da hat man auch ganz gut beobachten können, wie sich das Coaching so aufteilt, und da war Michi Madl vor allem auch bei Standards, Defensivstandards natürlich als ehemaliger Innenverteidiger sehr lautstark dann, also die teilen sich das wirklich ganz gut auf. Relativ gespannt bin ich natürlich drauf, wie die Ansprache stattfindet, so vor dem Spiel oder so, jetzt ohne Honigdachs, wer das dann da übernimmt oder wie das ausschaut und wie sie sich da aufteilen.
Ich glaube, dass der Honigdachs recht wurscht ist, das war, glaube ich, mehr so ein Social-Media-Phänomen, aber die Ansprachen von Chris Ilzer waren ja auch durchaus, so wie es er immer gerne betont hat, die Energie und so weiter, da hat er schon sehr viel Emotion reingelegt. Und wenn man Säumel im Interview hört, im Vergleich mit Chris früher zum Beispiel, merkt man schon, dass der Typus Mensch anders, verschieden nicht sein könnte eigentlich. Säumel wahnsinnig ruhig, sehr bedacht, immer ganz auf die zurückhaltende Art daherkommend, ist ein komplettes Gegenteil vom emotionalen Ilzer. Keine Ahnung, wie da Michi Madl drauf ist. Sagan Duran ist jetzt auch nicht der, glaube ich, die Kampfrede schwingt in der Kabine. Mhm. Werden wir sehen, wer das macht. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht macht es der Ota.
Ja, gibt's da, genau, machen es die Spieler selbst. Könnte ja auch sein. Wie das jetzt langfristig weitergeht mit ihm, dazu hat er jetzt wenig überraschend nicht viel sagen wollen. Nur so viel hat er dann doch gesagt, dass ihm das Zweierteam dann doch auch sehr ans Herz gewachsen ist. Aber gut, es war irgendwo klar, dass er sich jetzt einmal auf die ersten Partien konzentriert.
Ich finde aber, er hat sogar auf diese Alibi-Frage, die man natürlich stellen muss, wo er natürlich nichts Konkretes darauf antworten kann, was man ja vorher weiß, doch mehr gesagt, als ich mir gedacht habe, weil er hat zumindest unterstrichen und betont, dass er ein ambitionierter Trainer ist, was ja übersetzt heißt, natürlich interessiert mich das. Also war zumindest sogar ein, zwei Nebensätze mehr, als ich mir gedacht habe.
Ja, aber gut, wenn er nicht so denken würde, dann wäre im Profifußball wahrscheinlich echt fehl am Platz, oder?
Also, aber es gibt schon Interimslösungen, die ganz eindeutig definiert sind. Was heißt, du machst das jetzt, bis wir einen gefunden haben? Das ist ja in dem Fall nicht der Fall.
Ja, er kriegt es ja auch in Aussicht gestellt, zumindest vom Präsidenten. Und ja, es sind die Bewerbungsphase hat jetzt einfach begonnen oder beginnt mit Samstag, kann man eigentlich sagen. Damit kommen wir eigentlich quasi zu einer kurzen sportlichen Vorschau. für das kommende Wochenende. Die Zweier eröffnet das Sturmwochenende am Freitag um 18 Uhr in Lafnitz unter Comeback-Coach Tommy Hösele, der jetzt wieder quasi das Trainerzepter schwingt in der zweiten Liga. Und Sturm ist da durchaus als Favorit zu sehen. Sturm ja 9. in der Tabelle, Lafnitz auf Platz 14. Am Samstag geht es dann weiter mit den Frauen, die ab 14 Uhr in Messendorf ein ganz wichtiges Spiel vor sich haben. Denn es geht gegen den Tabellen-8. Neulenkbach und da muss auf jeden Fall gewonnen werden, sonst könnte doch der 4. Platz und damit die Meisterrunde ernsthaft in Gefahr geraten. Beim letzten Spiel hat man gegen eine starke Austria ja ein 0:0 erreichen können. Umso wichtiger wäre jetzt, dass man nachlegt und deswegen gilt, alle, die es irgendwie schaffen, vor dem Weg nach Liebenau ab nach Messendorf und Vollgas das Frauenteam unterstützen. Und Stichwort Liebenau, das große Säumeldebüt steigt dann ab 17 Uhr in Graz-Liebenau. Da kann dann auch Michael Parensen sich erstmal davon überzeugen, wie laut die Nord und das ganze Stadion so sein kann. Der Tabellenführer empfängt Austria Klagenfurt und wir haben es kurz vorher schon besprochen. Du bist leider nicht mit vor Ort dabei, aber ich werde mir das natürlich wie immer anschauen.
Ja, Kollege Wohnisch und ich sind verhindert, aus unterschiedlichen Gründen. Aber wir werden auf deine Berichte warten, die dort passieren.
Ja.
Es wäre schon allein aus einem Grund sehr wichtig, dass das erfolgreich absolviert wird, diese Aufgabe, weil der Peter Backhult hat ja schon hineingestichelt, habe ich heute gelesen.
Ach so, hat er das?
Wo er der Kärntner Kleinen Zeitung diktiert hat, es kann nicht spurlos an den Leuten in Graz bei Sturm vorübergegangen sein, was da alles passiert ist, so quasi, das macht was mit ihnen. Und darauf setzt er, so mehr oder weniger.
Okay, aber er klammert sich da, glaube ich, an irgendeinen Strohhalm, weil ich glaube doch, dass Austria Klagenfurt schon sehr lang gegen Sturm nichts mehr geholt hat.
Ja, was ich auch
geschweige denn ein Tor geschossen hat.
Stimmt. Was im Zuge dessen mir auch untergekommen ist, ist ein eher längeres Gespräch mit Stefan Hierländer, der durchaus sagt, dass er sich in den nächsten 3 Wochen über seine sportliche Zukunft Gedanken machen wird.
Okay. Das heißt, in der Winterpause wird da wohl eine Entscheidung fallen.
Irgendwas wird er möglicherweise entscheiden. Vielleicht entscheidet er sich auch, dass er jetzt seinen Übergang beginnt ins nicht mehr Profifußballerleben. Keine Ahnung. Aber jedenfalls gab es da jetzt einen Hinweis, dass er sich aufgrund der doch sehr geringen Spielpraxis was überlegen wird.
Okay.
Also, er sagt aber auch, ich bin ein absolut loyaler Spieler, steht da.
Ja, das ist er ja auch.
Also kann man nichts dagegen sagen.
Kann man wirklich nichts dagegen sagen. Ja, wenn man kurzfristig keinen technischen Direktor findet.
Zum Beispiel. Guter Input, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Was mich noch umtreibt zu diesem ganzen Thema ist, jetzt ist der neue Sportdirektor da und es ist im Prinzip in ein paar Wochen soweit, dass man Vertragsgespräche führen wird müssen mit gewissen Leuten. Weil es gibt ja bei manchen Leuten, muss man schauen, da läuft es im Sommer aus, da muss man vor, das stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn du wohin kommst. Diese Leute haben jahrelang mit jemandem anderen geredet und haben genau gewusst, wie der Hase läuft und wie der funktioniert und vice versa. Das ist sicher sehr schwierig für jemanden, der mittendrin neu daherkommt, da anzudocken und die Leute zu überzeugen, dass das jetzt mit ihm genauso cool ist, wie es mit Andi Schicker und Chris Ilzer war. Also ich glaube, ist sicher nicht einfach.
Ja, vor allem nach dieser langen Zeit und sehr erfolgreichen Zeit. Und man muss natürlich immer darauf vorbereitet sein, dass irgendwann ein Angebot aus Hoffenheim hereinflattert, oder? In Tagen wie diesen.
Ganz genau.
Also.
Wurde ja, Andi Schicker hat es zwar, glaube ich, momentan dementiert, aber es hieß auch lange, dass der Matarazzo nicht schnell diskutiert wird und ist dann sehr schnell diskutiert worden. Also da muss man aufpassen.
Ja, vielleicht noch schnell wir haben es intern schon vor ein paar Tagen diskutiert, eine Anti-Hop-Klausel einschreiben in sämtliche Verträge, dass man diesen Wechsel einfach nicht durchführen darf.
Das Gegenteil von Scheiberlehner. Der darf nur zu Sturm raus und bei uns dürfen es überall hin, nur nicht zu Hoffenheim.
Das wäre erst ein wichtiger Schritt von Michael Parensen. Alles Gute dafür. Ja, wird sicher nicht einfach, ja. Da in der Winterpause ist, ja gut, Gerüchte gibt es ja jetzt schon wieder, wobei Gerüchte aus der Türkei betrifft jetzt Ota Kitteschwili. Sind, glaube ich, nicht immer so ganz ernst zu nehmen. Ich weiß ja nicht, ob er das wirklich machen wollen würde, aber es geht ja schon los mit den Transfergerüchten.
Ja, das ist, wenn der Jänner vor der Tür steht, beginnt es immer. Da muss man immer ein bisschen warten, was sie tatsächlich verfestigt und was so eine Tagesmeldung ist, die dann wieder verschwindet.
Hm. Gut, dann schauen wir, was in den nächsten Tagen und Wochen so sportlich passiert. Abseits der Personalentscheidungen gab es in dieser Woche noch eine wichtige Meldung. Das Land Steiermark hat die Mittel für das Sturmtrainingszentrum in Puntigam offiziell zugesagt. 4,8 Millionen Euro kommen aus der Landeskasse. Sturm selbst investiert voraussichtlich mehr als 7 Millionen Euro zusätzlich für diesen Bau. Und im Gespräch mit Christian Jauch ist es dann auch noch um dieses Thema gegangen. Und wir erfahren darin, dass mehr Dinge gemacht werden sollen als ursprünglich geplant. Zudem geht es um die Wichtigkeit des Beschlusses noch vor der Landtagswahl und die Möglichkeiten, die das neue Zentrum schließlich bieten soll.
Ich möchte mal kurz zum Trainingszentrum kommen. Da wurde jetzt in den letzten Tagen vermeldet, dass das Land die Finanzierung zugesagt hat, 4,8 Millionen Euro. Dazu kommen, wie ich es vernommen habe, 7 Millionen Euro von Sturm. Was alles wollt ihr damit jetzt konkret umsetzen dort?
Das Trainingszentrum in Puntigam ist jetzt knapp vor der Landtagswahl auch genehmigt worden. Der größte Anteil kommt ja von Seiten des Landes mit den 4,8 Millionen. Wir werden sogar zum ursprünglichen Konzept eine gewisse Erweiterung vornehmen. Wir werden dort eine kleine Halle auch zusätzlich errichten, die wir bisher noch nicht in unserem Konzept hatten. Kann sein, dass dort noch ein bisschen mehr als 7 Millionen für Sturm Graz an Kosten anstehen. Ich würde eher sagen, wir gehen dort Richtung 8. Das ist natürlich das größte Investment in der, sage ich mal, Vereinsgeschichte. Es ist ein Meilenstein, weil wir, glaube ich, damit nicht nur der Jugend ein klares Zeichen und den Frauen setzen, sondern es schafft natürlich auch die Chance, dass die Kampfmannschaft insbesondere im Trainingszentrum im Westendorf sich entfalten kann. Da gibt es dann mal keine Einschränkungen mehr und keine Abstimmungen, die erforderlich sind. Wir werden auch zum ursprünglichen Plan, da haben wir gehabt so circa 1000 Quadratmeter Bürofläche, Gymnastik. Erstmals hat jeder sein Büro. Das ist auch wichtig, ja, abgeteilt natürlich auch, dass die Frau dort auch mal für sich ihre Sphäre haben, die Jugend auch. Es waren immer wieder, sage ich mal, Hilfskonstrukte, die es bis jetzt gegeben hat. Die freuen sich natürlich alle wahnsinnig auch darauf. Und wir werden aus den 1000 Quadratmetern, sind wir jetzt circa bei 1700, also um 70% erhöhen zu dem, was wir immer wieder in der Öffentlichkeit gesagt haben. Und wir haben ja zusätzlich dann auch noch die Möglichkeit einer Option auf gegenüberliegend zwei weitere Plätze, aber da braucht man noch bestimmte Fristen, die notwendig sind einzuhalten. Ich hoffe, es gelingt, den Formalbeschluss der Stadt Graz im Jänner durchzuführen, sodass wir mit der Einreichung im Jahr 25, ich hoffe in der ersten Hälfte 25, den Spatenstich durchführen können.
Kurze Abschlussfrage dazu noch, diese Erweiterung der Plätze, die noch in Schwebe ist, wo man abwarten muss, wie du gerade gesagt hast, würde dann aber auch bedeuten, dass die Zweier dann auch dorthin könnte oder würde das trotzdem nicht reichen am Platz?
So, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, das würde nicht reichen. Also bei Sturm Graz Funktionär geworden bin, haben wir einen Platz gehabt in einem schlechten Zustand. Wir würden dann auf 7 Plätze kommen, haben wir zusätzlich noch die eine oder andere Fläche auch angemietet und die Option auf 2 weitere. Wie wir das dann einteilen, aufteilen, das will ich jetzt nicht ohne die Protagonisten, die auch als Entscheidungsträger dafür fungieren, beantworten. Das muss man machen. Ich glaube, jetzt gibt es einen klaren Plan. Jetzt müssen wir schauen, weil die finanzielle Basis gesichert ist, dass wir das auch die letzten Millimeter noch mit der Stadt Graz hinbekommen. Davon bin ich überzeugt. Es gab ja eine Presseaussendung und dann freue ich mich drauf, dass wir so schnell wie möglich in die Umsetzung kommen.
Letzte Frage, ganz kurz. Das heißt, nächstes Jahr Anfang Einreichung, wenn alles gut läuft. Das heißt, Fertigstellung bis Mitte 26 ist immer noch der Plan.
Ja, hätte ich immer mit einem sofortigen und uneingeschränkten Ja beantwortet. Bei dem, wie ich gesehen habe, wie Bürokratie in Österreich funktioniert, würde ich jetzt ein vorsichtiges Ja als Antwort vorsehen. Schauen wir, dass wir es hinbekommen Und ich sage, wenn es Anfang 27 fertig werden würde, wäre es auch keine Katastrophe. Aber dem Peter Schaller gilt auch ein Dank und dem Team, dass er alles tun wird und wir tun werden, dass wir 26 dann auch eröffnen können.
Ja, soweit also das Gespräch zwischen dir, Jürgen, und Christian Jauch zum Thema Trainingszentrum. Da hat er ja jetzt auch noch davon gesprochen, dass man das noch größer plant als ursprünglich gedacht und mit einer Halle erweitern wird und die Investition dann doch in Richtung 8 Millionen gehen wird.
Ja, vor allem diese Halle ist, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, weil ich habe das einmal im Zuge eines Interviews mit Ivica Vastic, der ja bei der Austria im Nachwuchs tätig ist, in diesem Trainingszentrum von denen dort. Die haben so eine Indoor-Halle, wo die ganze Akademie und die Jugend drin trainiert. Es ist schon nicht so übel, was dort möglich ist. Und wenn man sich so irgendwas dort hinstellt, macht es sicher Sinn, vor allem für die kalte Jahreszeit. Also finde ich gut, dass man da ein bisschen was in die Hand nimmt, auch dass man das ganze Ding ein bisschen größer denkt und auch wirklich genug Platz schafft für alles, was man da haben will. Und die Fläche ja um fast das Doppelte größer macht, als es eigentlich vorgesehen war, kann man jetzt auch nichts dagegen haben, oder? Und so wie der Jauch das zumindest erklärt, dass dann tatsächlich für alle und ihre Bedürfnisse genügend Platz vorhanden ist, außer die Zweier, findet man ja grundsätzlich sehr gut. Ja. Vielleicht kann man noch ein paar Parkplätze einsparen.
Ich wollte gerade sagen, ob man wirklich fast 200 Pkw-Parkplätze braucht, wage ich zu bezweifeln.
Für etwas, wo die Straßenbahn vorbeifährt.
Das ist schon, weiß ich nicht, wie sie auf diese Anzahl an Parkplätzen gekommen sind. Soll da jedes Elternteil von allen Jugendteams einen Parkplatz haben oder was? Ich weiß es nicht.
Kann
ich
nicht, ja, hallo Bodenversiegelung, sage ich
dir. Ja, gerade in Zeiten wie diesen eine erstaunliche Anzahl an Parkplätzen. Aber ja, dann habt ihr wesentlich natürlich auch noch über den Zeitplan gesprochen und da ist er dann ein bisschen vorsichtig geworden. Es ist ja noch dieser Formalbeschluss der Stadt Graz fällig und dann soll man dann im ersten Halbjahr 2025 zu bauen beginnen und bei der Fertigstellung hat er dann nur mal ein vorsichtiges Jahr gegeben mit Hinblick auf Mitte 26 und wenn es Anfang 27 wird, ist es auch keine Katastrophe. Ich finde schon, dass das arg wäre, wenn es erst Anfang 27 passieren wird, oder?
Hat mich auch gewundert, dass er so einen langen Zeitraum als eh noch okay bezeichnet und nicht nur zwei Monate später, sondern gleich ein halbes Jahr später. Er ist halt auch ein gebranntes Kind, glaube ich, mittlerweile und passt auf, was er sagt. Wichtig ist, dass tatsächlich hingekriegt wurde, dass dieser politische Beschluss der Landesregierung noch vor der Wahl passiert ist, weil wenn in irgendwelchen Nachwahlturbulenzen im Dezember dieses Thema nach hinten geschoben wird, dann verzögert es das Ganze möglicherweise wieder. Also das finde ich jedenfalls sehr positiv, dass das jetzt geschafft wurde. Diese Grazer Beschlussgeschichte ist, glaube ich, tatsächlich eine Formalität. Ich glaube, dass er da vorsichtig ist bei Fertigstellung, weil bei solchen Bauprojekten halt immer Verzögerungen passieren oder passieren können. Deswegen lasst er sich da wahrscheinlich nicht festnageln, obwohl auch Teppich bis jetzt jedes Mal von Sommer 26 gesprochen hat. Ich fände es auch arg, wenn das erst im Jänner 27 fertig ist, aber zumindest war er vorsichtig optimistisch, dass er diesen Zeitplan einhalten kann.
Vor allem bis dahin kann man dann wahrscheinlich wirklich nachdenken, ob man dann davor schon diese Option auf die zwei weiteren Plätze zieht, die man ja, wie wir oft schon gesagt haben, wahrscheinlich ohnehin brauchen wird.
Ja, er sagt dann natürlich immer gleich, ja, wir hatten am Anfang einen schäbigen Platz, als ich begonnen habe und jetzt eh viel mehr, aber trotzdem wäre dort natürlich noch viel mehr möglich und es ist halt einfach schlichtweg der Punkt, wenn ich für die Zweier weiterhin nach Südsteiermark ausweichen muss und dort Flächen anmieten muss, um dort die Infrastruktur herzustellen, die ein Zweitligateam braucht, ist es nicht im Sinne des Erfinders, wenn man sagt, ich versuche schon alles unter ein Dach zu bringen und dann ist aber das zweitwichtigste Team nicht dabei. Das hinkt irgendwie, das ganze Ding. Also ja. Man sollte schon danach trachten, dass man irgendwann tatsächlich Sturm Graz unter einem Dach hat. Wäre schon, also in meiner kleinen Vorstellungswelt wäre das.
Ja, ein passender Vergleich dazu. Man schaut ja auch und vergleicht sich sehr gerne mit Wien, das Trainingszentrum des SK Rapid, das ja auch noch relativ frisch eröffnet ist, hat eine Fläche von 3200 Quadratmetern und bietet 6 Rasen- und 3 Kunstrasenplätze. Nur so zum Vergleich.
Ja.
Ist ein bisschen mehr.
Es ist ein bisschen mehr. Aber Stichwort Rapid, immer wenn jetzt Rapid fällt, seit dem letzten Heimspiel habe ich den permanenten Ohrwurm und schon wieder kein Pokal. kommt wie das Amen im Gebet. Wie Schwarzbrot Huber beim Grazer Stadion kommt das, wenn jemand Rapid sagt.
Ja,
Weil sie werden wieder keinen Pokal gewinnen.
Nein. Danke an Stripfing, sei noch einmal gesagt. Auch wenn im Nachgang dieser Cup-Woche dann der Rapid-Pfarrer sich verabschiedet hat.
Genau, auch ein lustiges Detail dieses Spiels. Ja. Und Stichwort Stripfing, da fällt mir noch ein, die spielen ja gegen Hartberg in der nächsten Cup-Runde.
Stimmt.
Und auch dort gab es eine Infrastrukturmeldung.
Rein zufällig ein paar Tage vor der Landtagswahl, wer hätte das gedacht?
Genau, jetzt haben sie noch mal kurz, werfen sie alles in die Waagschale, um den Kundersekt zu verhindern, offenbar. Und kaufen neue Stadien und Trainingszentren. Also den Fußballvereinen soll es recht sein.
Ja, wobei bei Hartberg, ich meine natürlich, da brennt ja wirklich schon der Hut, weil da geht es um Lizenzgeschichten. Also würde da nichts passieren, dann würden die im nächsten Jahr keine Lizenz mehr bekommen. Aber in Wahrheit ist es ja nur auch eine Adaption und kein Neubau. Und ich habe nur Renderings heute gesehen, viel besser schaut das Hartberger Stadion dann noch auch nicht aus.
Aber ich möchte hier jetzt schon eine Lanze für die Fruchtbarkeitsarena brechen, weil ich gehe dort wirklich sehr gern hin.
Also okay.
Ich mag solche Fußballplätze gern. Und ich finde es ein bisschen so ein Auswuchs der modernen Fußballwelt, dass man für solche Stadien dann irgendwie in Lizenzgefahr gerät, nur weil dort halt alles Mögliche ein bisschen improvisiert ist. Ich verstehe Mindeststandards, ich verstehe Infrastrukturoffensiven, aber wenn man das einigermaßen dort hinkriegt, hätte ich nicht gern, dass dieser Verein aufgrund von Stadionproblemen absteigen muss, weil ich mag den Verein ganz gern eigentlich und ich gehe dort sehr gern hin, Fußball zuschauen. Hm. Und ich hätte sehr gern, dass die Admira wieder aufsteigt, damit ich nicht so weit so eine Auswärtsfahrt habe und Hartberg nicht absteigen muss, sondern die WSG Wattens Tirol.
Ja. Oder halt der Stadtrivale.
Oder wenn das schon nicht möglich ist, dann auch der Stadtrivale gemeinsam mit vielleicht aus finanziellen Gründen. Aus
Solidarität.
Und anderen Lizenzproblemen.
Ja. Aber es stimmt, eine Auswärtsfahrt in die Südstadt wäre tatsächlich wieder mal nett. Die habe ich auch immer sehr gern gemacht, wie ich noch in Wien gewohnt habe. War immer sehr lustig, mit der Partnerbahn rauszuduckern.
Genau, und vor dem Würstelstand aufsteigen.
Genau. Aber das ist möglicherweise Zukunftsmusik. Somit sind wir durch für diese Woche und wir richten an dieser Stelle ein ganz herzliches Danke an die Podcast-Profis von Das Pod für den technischen Support. Auch bei dieser Sendung und wir wollen euch natürlich auch einladen. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, das Besprochene zu loben, zu kritisieren oder auch Vorschläge für künftige Themen zu machen, tut das bitte auf unserer Facebook-Seite oder auch auf Instagram. Und in der Podcast-App eurer Wahl freuen wir uns natürlich ganz besonders über mehr Gefolgschaft und über positive Bewertungen und Kommentare. Wir sagen zum Ende dieser Sendung ein ganz herzliches Danke für eure Zeit, fürs Zuhören. Ja, ein erster Schritt ist also gemacht. Sturm hat wieder Sportkompetenz in der Geschäftsführung und es wirkt, als könnte es durchaus passen mit Sturm und Michael Parenzen. So zumindest der erste Eindruck. Es ist auch viel zu tun. Es gilt schließlich offene Stellen zu besetzen, den Schlussspurt im Herbst hinzubekommen und die nächste Transferzeit ist auch nicht mehr allzu weit. Wir hoffen jedenfalls nach der ganzen Ungewissheit, dass der SK Sturm schnell wieder in eine klare Richtung geht unter dem neuen Sportchef, dass er seine Ideen und Vorstellungen schnell umsetzen kann und dass das Kalenderjahr 2024 positiv für die Schwarzen zu Ende geht. Für uns gilt natürlich, egal ob in Messendorf, Gleisdorf oder Liebenau, alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald. Bye.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.